Ja, Vater im Himmel, hab Dank für diese Möglichkeit, dir da nahe zu sein und die kennenzulernen durch das, was wir in deinem Wort lesen und auch durch das, was wir in der Schöpfung und an der Schöpfung sehen. Du bist unendlich groß und mächtig und heilig und herrlich und du sagst dir uns, du möchtest uns nicht im Dunkeln tappen lassen, wer du bist und wer wir sind vor dir, sondern du offenbarst dir uns in deinem Wort. Lieber Vater, was wir noch nicht wissen und verstanden haben, bitte lehre uns das, was wir noch nicht sind und haben, bitte gib uns das und verwandle uns dorthin. Darum bitte dich in Jesu Namen. Amen. Okay, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, denn wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Also ihr seht, in der Stelle geht es um Prüfungen. Und mir kommt, seit ich mich mit der Stelle beschäftige, immer ein Lied in den Sinn, das man wirklich nicht kennen muss. Aber eine Zeile in dem Lied geht so, when the going gets tough, the tough get going. Also, wenn das Leben hart wird, wenn die Zeiten schwierig werden, dann leben die Harten auf. Dann beginnen die Harten zu gehen. Ist es das, wozu Jakobus uns hier auffordern möchte? Wenn es hart wird, Zähne zusammenbeißen, Ärmel aufkrempeln, Popacken zusammenkneifen und einfach weitermachen? Nun, wir werden sehen. Wie immer gibt es drei Punkte in der Predigt. Wir werden uns zunächst damit beschäftigen, von welchen Prüfungen Jakobus hier schreibt und wozu er uns überhaupt auffordert. Und dann im zweiten Punkt werden wir uns ansehen, warum die Aufforderung von Jakobus so eine besondere Herausforderung für uns ist und wie wir dazu kommen können, Prüfungen, also schwere Zeiten, als Anlass zu besonderer Freude zu sehen. Und als dritten Punkt werden wir uns dann damit beschäftigen, mit wem wir in Prüfungen unterwegs sind. Wilfried hat uns schon in den Brief eingeführt. Wer nicht da war bei seiner Predigt, kann das auch auf unserer Homepage nachhören. Und deswegen folge dem Beispiel von Jakobus und komme gleich zur Sache. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Was meint Jakobus mit Prüfungen? Prüfungen sind unangenehme, schmerzhafte Erfahrungen, Lebensumstände, die unser Lebensgefühl von behaglich und angenehm in unbehaglich und unangenehm, in schmerzhaft, in leidvoll verändern. Immer dann, wenn das Leben richtig zart wird, dann sind wir Christen in so einer Situation. Dann ist unser Glaube auf die Probe gestellt. Aber was Gott für uns hier aufschreiben hat lassen, ist noch viel unangenehmer. Denn wie ihr im Vers 2 seht, steht da das Wort wenn, also wann immer ihr in Prüfungen kommt, und nicht das Wort falls. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass Schmerz und Leid uns in unserem Leben begegnen werden. Mit Sicherheit wird so sein. Und ich glaube, ihr kennt das aus eurem Leben. Niemand von euch wird sagen können, ich lebe schon seit ewigen Zeiten und habe noch nie Schweres erlebt. Das ist nicht so in unserem christlichen Leben. Auch wenn wir Christinnen und Christen sind, Schmerz und Leid ist Teil unseres Lebens. Und es ist unausweichlich. Es ist fixer Bestandteil unseres Lebens, solange wir hier auf der Erde sein werden. Und es wird auch so bleiben. In Johannes 15,20 sagt Jesus, ein Diener ist nicht höher als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und in Römer 8,17 lesen wir, dass wir Miterben Christi sind. Und es dazu gehört, dass wir jetzt aber auch leiden müssen. Und es zieht sich durch die ganze Bibel. Wir müssen damit rechnen, dass das Leben hart ist. Wir müssen damit rechnen, dass uns Umstände begegnen, die absolut unerfreulich sind, die schmerzhaft sind, die uns einfach wirklich leiden lassen und das Letzte abverlangen. Wir können nicht damit rechnen, dass wir auf einer Wolke der Leichtigkeit mit einer gehörigen Portion Wohlstand und Glück in den Himmel fliegen. So ist es nicht. Die ganze Bibel lehrt uns, dass es so nicht sein wird und ist. Gott vermittelt uns in seinem Wort, dass wir mit herausfordernden Lebensphasen, mit Leid und Schmerz rechnen müssen. In der Apostelgeschichte lesen wir, Christus hat gelitten und wir werden viel Schweres durchmachen müssen, ehe wir in sein Reich kommen. Bei den Prüfungen, von denen Jakobus hier schreibt, handelt es sich also um schmerzhafte und schwierige Lebensumstände. Und in Vers 3 lesen wir, was durch diese schweren Lebensumstände auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Getestet wird also unser Glaube. Getestet wird, ob wir trotz dieser schmerzhaften Erfahrungen oder in diesen schmerzhaften Erfahrungen an unserem Christsein, an unserem christlichen Glauben festhalten. Jakobus schreibt hier nicht an Menschen, die einfach nur an Religion oder am Christentum interessiert sind, sondern er schreibt an Menschen, die verstanden haben, dass sie Christus als ihren Retter brauchen. Die verstanden haben, dass sie von ihrer Natur her vollkommen unpassend für den Himmel sind. Er schreibt an Menschen, die verstanden haben, dass sie ohne Hilfe ihr Verhältnis zu Gott nicht korrigieren können. Und ihnen ist bewusst geworden, sie haben erkannt, dass Christus Jesus ihr Herr, ihr Gott und ihr Retter ist. Er ist der, der am Kreuz den Sieg über die Sünde errungen hat und der ihnen eine Tür in den Himmel, einen Zugang zu Gott eröffnet. Der Brief ist an Menschen gerichtet, die Christus als ihren Retter empfangen haben, die wiedergeboren sind, die glauben. Und dieser Glaube wird durch Leid und Schmerz auf die Probe gestellt. In diesen Erfahrungen, in diesen unglaublich brutalen Zeiten, ist es so, dass sich uns Fragen aufdrängen, wie Dom das schon angedeutet hat. Fragen wie, wenn es einen guten Gott gibt, wie kann er das zulassen? Oder die Frage, wie kann Gott mir das antun? Oder die Frage, was weiß ich, wie kann Gott mir das vorenthalten, wo ich mich doch so für ihn einsetze? Die Fragen drängen sie auf. Wie sollen wir jetzt mit diesen Glaubensprüfungen umgehen? Jakobus ist eben kein Mann, der lange fackelt und schreibt in Vers 2, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude meiner Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wir sollen es also als reine Freude, als besondere Freude sehen, wenn solche Zeiten uns in unserem Leben begegnen. Das ist einmal eine Herausforderung, oder? Vielleicht bist du gerade in so einer Phase in deinem Leben. Vielleicht wirst du auf der Uni, in der Schule, in deiner Nachbarschaft oder bei der Arbeit geschnitten, weil die Menschen erkannt haben, dass du Christin oder Christ bist. Vielleicht bist du in Österreich, weil du aus dem Land fliehen hast müssen, weil du dort sonst verfolgt, gefoltert, ermordet, umgebracht worden wärst oder eingesperrt worden wärst. Vielleicht bist du krank und weißt nicht, wie die Krankheit weitergehen wird. Oder du hast unglaubliche Schmerzen und stehst jeden Tag auf, gepeinigt und weißt nicht, wie du den Tag bewältigen kannst. Es spielt keine Rolle, in welchem Bereich unserem Leben der Leid und der Schmerz auftreten. Wir sind dann gefordert und auf die Probe gestellt. Unser Glaube ist auf die Probe gestellt. Und normalerweise empfinden wir das eben nicht als Freude. Wie gelingt es uns jetzt, Glaubensprüfungen als Anlass zu besonderer Freude zu erachten? Zunächst müssen wir uns die Frage ansehen, warum ist es überhaupt so? Warum freuen wir uns nicht, wenn uns Leid begegnet? Das ist wahrscheinlich die dümmste Frage des Tages, oder? Wir freuen uns natürlich nicht, weil wir ganz normal und gesund empfindende Menschen sind. Niemand kann Leid als Freude ansehen. Das ist vollkommen unmöglich. Vor knapp 2 Wochen habe ich in der Früh am Weg zur Arbeit im Radio ein Interview mit einem Wiener Autor gehört. Und der hat mit seiner Frau zur goldenen Hochzeit eine Schiffsreise gemacht und hat dann halt von seinen Erkenntnissen von dieser Reise berichtet. Und er hat gesagt, dass alle Menschen nach seiner Wahrnehmung eigentlich das Gleiche wollen. Die Leute wollen zufrieden sein, sie wollen Frieden haben, sie wollen halbwegs glückliche Leben bestreiten. Das unterschreiben wir, oder? Wir wollen hier und jetzt ein glückliches Leben führen. Und das ist der Grund, warum schwierige Umstände, warum Krankheit, Arbeitslosigkeit, Verfolgung uns eben keine Freude bereiten, sondern Schmerz. Und der Zeitgeist der Gesellschaft, in der wir leben, tut uns da keinen guten Dienst. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, und wir leben in so einer Gesellschaft, wo es nur um das Hier und Jetzt geht, wo man nicht mehr daran glaubt, dass nach diesem Leben noch etwas kommt, in so einer Gesellschaft muss man danach streben, dass man alles im Hier und Jetzt hat, oder? Man muss hier glücklich sein, man muss hier gesund sein, man muss hier reich sein und erfolgreich sein und man muss da schön sein. Wenn es da nicht ist, dann wird es nie sein können. Und in der Welt müssen alle Bedürfnisse jetzt und sofort erfüllt werden. Da kann man nichts auf irgendein Jenseits verschieben. Wir Christinnen und Christen, wir leben in der Gesellschaft. Wir glauben zwar, dass nach diesem Leben noch was kommen wird, aber wir sind ständig von diesem Denken umgeben und es kann uns dadurch nur beeinflussen und wir haben gar keine Möglichkeit, dem zu entgehen. Aber außerdem ist in unser christliches Denken noch was eingedrungen. Das nennt sich Wohlstandsevangelium. Das ist eine vollkommen unrichtige und unbiblische Lehre, die uns weismachen will, dass Leid für uns Christinnen, für uns Christen nicht normal ist. Das ist die Lehre, die uns vermitteln will, du musst nur Christ werden, Christin werden und du wirst hier und jetzt das beste Leben haben, das du dir vorstellen kannst. Das klingt verlockend, oder? Das klingt so verlockend, weil sie da plötzlich das, was die Gesellschaft, was der Zeitgeist uns vermittelt, mit dem deckt, was das Christentum verspricht. Aber es ist eben nicht so. Es ist vollkommen unbiblisch. Es ist so unbiblisch, wie es nur sein kann. Ich habe vorher ein paar Stellen zitiert, wo das eben ganz anders steht. Wir müssen da und in dem Leben mit Leid rechnen. Das ist unausweichlich und fixer Bestandteil unseres Lebens. Es ist nicht so, dass Gott der Wundertäter, der Weihnachtsmann ist, der uns im Hier und Jetzt glückliche Umstände verschafft. Wir haben gelesen, der Diener ist nicht höher als sein Herr. Wir haben gelesen, dass wir im Hier und Jetzt viel Schweres durchmachen müssen, ehe wir in Gottes Reich kommen werden. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Er hat einen guten Plan für mein Leben. Aber der Plan hat nichts damit zu tun, dass du im Hier und im Jetzt glücklich sein wirst. Es geht nicht um dieses Leben in seinem guten Plan. Und deshalb ist das, was Jakobus für uns aufschreiben hat lassen, wahrscheinlich für uns noch relevanter als für seine ursprünglichen Leser. So, aber wie kommen wir jetzt zu der Freude? Jakobus gibt uns den Hinweis durch das Verb, das er in Vers 2 da verwendet. Seht es als ganz besonderen Grund zur Freude. In anderen Übersetzungen steht auch, erachtet es als besonderen Grund zur Freude oder haltet, betrachtet es als Freude. Wir sollen es als einen besonderen Grund zur Freude erachten oder ansehen, wann immer wir Leid und Schmerz erleben. Und zwar Leid und Schmerz von so einer Intensität und in so einem Ausmaß, dass es sogar unseren Glauben auf die Probe stellt. Jakobus haut uns hier aber keinen brutalen Appell um die Ohren, wie man denken könnte. Und er fordert uns nicht auf, die Zähne zusammenzubeißen oder einfach nur positiv zu denken. Und wir sollen auch nicht Masochisten werden und lernen, den Genuss im Schmerz zu finden. Im Leid, im Schmerz selbst ist die Freude nicht zu finden. Und das Leid, der Schmerz selbst um seiner selbst willen hat auch keinen Wert. Und es ist auch nicht Gottes Plan, dass wir leiden sollen, dass wir Schmerzen haben sollen. Denkt an den Anfang der Bibel, an den Bericht von dem Garten, den Gott geschaffen hat, wo die ersten Menschen gelebt haben. Ursprünglich war der Schmerz nicht. Der Schmerz ist erst gekommen, nachdem die Sünde gekommen ist. Oder manche könnten vielleicht denken, dass Gott Sadist ist, was ja schon im Namen den Widerspruch aufzeigt. Gott genießt es nicht, wenn wir leiden. Er genießt es nicht, wenn wir Schmerzen empfinden. Er genießt es nicht, wenn wir fertig sind und mit dem Leben überfordert sind. Denkt an den Bericht im Lukas-Evangelium Kapitel 14, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Er hat gesehen und er hat gewusst, dass diese Stadt zerstört werden wird. Und er hat auch gewusst, was die Menschen dort mit ihm machen werden, wie er sterben wird. Und er hat es aber nicht als Triumph oder als Genugtuung gesehen, dass den Menschen dort Leid begegnen wird, sondern er hat um die Stadt geweint, aus Mitgefühl. Gott genießt es nicht, wenn wir leiden, sondern es bereitet ihm Schmerz. Wir sollen Glaubensprüfungen als Anlass zur Freude erachten. Als reine Freude sehen. Es geht hier also um einen Perspektivenwechsel. Wir sollen das, was da in unserem Leben geschieht, anders bewerten. Jakobus fordert uns auf, die schmerzhaften Lebensumstände im Blick auf das Ziel zu sehen, das damit verfolgt wird. Im Blick auf das Ziel, das die Prüfung und dieser Test hervorbringen sollen. Und was ist es? In den Versen 3 und 4 lesen wir: Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Die Prüfung testet unseren Glauben. Und wenn der Glaube gestärkt wird, wenn er erprobt ist, dann bringt es Standhaftigkeit hervor. Und die Standhaftigkeit ist das Instrument, das Gott verwendet, um uns vollkommen, um uns makellos zu machen. Das ist es, was wir am meisten ersehnen, oder, als Christinnen und Christen. Wir wollen in Christus vervollständigt werden. Wir wollen so werden wie er. Zumindest ist es das, was wir ersehnen sollten. Gott will uns zu reifen Christinnen und Christen machen, zu Menschen, die seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das muss ich kurz erklären, weil das Wort Herrlichkeit wird noch oft vorkommen. Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, was ist das? Die Herrlichkeit Gottes, das ist das, was sein Wesen kennzeichnet. Das ist, dass er nicht falsch handeln kann, dass er eben auch keine Freude über Schmerz von irgendjemandem empfinden kann. Das ist seine Heiligkeit. Das ist alles, was ihn ausmacht. Das ist seine, dass er Liebe ist, dass er barmherzig ist, dass er treu ist, dass er aber auch gerecht ist und dass er nicht Schwamm drüber sagen kann, sondern dass er für Gerechtigkeit sorgen muss. Das ist Gottes Herrlichkeit und da sollen wir hinkommen. Das ist es, das ist das Ziel, das mit dem Leid und mit dem Schmerz verfolgt wird. Du kannst dir das auch so vorstellen. Die Grafik zeigt, wie wir waren, bevor wir gerettet worden sind, also bevor wir wiedergeboren worden sind. Du siehst, es gibt den Körper, den Verstand, die Gefühle und den Willen. Und all diese Ebenen unseres Seins sind vollkommen losgelöst. Nichts ist mit Gott verbunden. Und nach unserer Wiedergeburt tritt zu diesem Wesen etwas hinzu, etwas, das vorher nicht da war. Bei der Wiedergeburt, wenn wir zu einer neuen Schöpfung werden, wenn Gott uns erneuert, dann kommt ein Kern unseres Seins hinzu, der mit Gott fix und unauslöschlich verbunden ist. Der Wilfried kennt die Grafik. Wir haben das in der Taufvorbereitung besprochen und ich habe es mir jetzt ausgeborgt. Ich hoffe, das passt. Und im Leid oder durch das Leid soll dieser Kern seine Wirkung entfalten. Denn zunächst ist es so, der Kern kommt in unser Leben und wir sind sonst in allen unseren Lebensebenen vollkommen unverändert. Und dann, kannst du die dritte Grafik bitte? Und dann soll dieser neue Kern unseres Seins auf alle Lebensebenen ausstrahlen. Er soll unser Denken verändern, unser Fühlen verändern, unseren Willen verändern, unseren Körper wird er einmal verändern und darüber hinaus soll es strahlen, damit auch andere Menschen das sehen, was da passiert. Wir haben in Epheser 2 gelesen, dass wir geistlich tot waren. Das ist die Zeit bei der ersten Grafik, wo wir ohne jede Verbindung zu Gott gestanden sind oder gelebt haben. In Römer 3,23 lesen wir, dass wir Gottes Herrlichkeit verloren haben. Und das, was Gott da tut, was er an uns vollbringen möchte, das ist, dass er diese neue Schöpfung wirken lässt und sich ausdehnen lässt in uns, damit wir wieder seine Herrlichkeit widerspiegeln. In Römer 8,28 lesen wir, dass alle Dinge in unserem Leben uns zu unserem Besten dienen sollen. Und in Römer 8,29 lesen wir, was dieses Beste ist, zu dem sie dienen sollen. Dieses Beste ist, dass alle Erfahrungen in unserem Leben sie dahin summieren müssen und werden, dass Gottes Herrlichkeit wieder sichtbar wird. Das, was wir verloren gehabt haben, das soll wiederhergestellt werden, das soll erneuert werden, das soll neu geschaffen werden und neu gestaltet werden. Dort sollen wir hinkommen. Und es soll nicht bei uns bleiben, sondern es soll über uns hinausstrahlen in die Welt, damit die Menschen das sehen und einen Hinweis kriegen auf Gott und auf sein Wirken. Okay. Leid und Schmerz sollen etwas produzieren, was für die Ewigkeit Bestand hält. Das ist es, worum es Gott geht. Gott hält nicht alles von uns fern, sondern er lässt Leid und Schmerz in unserem Leben zu. Und in diesen harten Zeiten soll unser Blick auf Gott gerichtet sein. In diesen harten Zeiten sollen wir ihm noch mehr vertrauen, sollen wir uns noch tiefer in die Beziehung zu ihm fallen lassen. In diesen Zeiten soll dadurch dieser neue Kern unseres Wesens mehr Raum bekommen und dadurch soll unser Glaube gestärkt werden, sollen wir standhaft werden und dadurch sollen wir reifer werden. Du kannst dir das ja so vorstellen. Was machst du gern? Fährst du gern Rad? Gehst du gern auf Berge? Läufst du gern? Du kennst es sicher. Nach dem Winter, nach der kalten Zeit, wo man Pause gemacht hat, macht man dann die erste Bergtour, die erste Laufrunde oder die erste Radtour nach Labutendorf, Benni. Und man kommt zurück und ist vollkommen fertig. Man spürt jeden Muskel, man kann sich kaum noch rühren. Und trotzdem, man weiß, welchen Wert das hat, dran zu bleiben. Man weiß, dass die Muskeln gestärkt werden, dass die Muskeln trainiert werden durch das Weitermachen. Und dadurch wird das gute Ziel verfolgt, eben wieder fit zu werden. Und mit jeder Bergtour, mit jeder Laufrunde wird dieses Leid, dieser Schmerz geringer werden und bald wird man sie wieder unbeschwert bewegen können. So ähnlich ist es in unserem Leben in einer gefallenen Welt. Leid und Schmerz sind unvermeidlich. Und Gott hält nicht alles von uns fern. Ähnlich wie ein schwacher und untrainierter Muskel soll unser Glaube gestärkt und trainiert werden. Und das geschieht wie beim Muskel durch Widerstand, durch Leid. Denn in diesen Zeiten, wo wir Leid erleben, sind wir vollkommen auf Gott gestoßen. In diesen Zeiten sollen wir uns mehr an ihm ausrichten, sollen wir mehr auf ihn vertrauen, sollen wir ihm in unserem Leben mehr Raum geben. Und dadurch wachsen wir, dadurch werden wir reif und dadurch wird seine Herrlichkeit wieder sichtbar. So macht Gott aus hochmütigen Pharisäern Apostel. Blödsinn? Denkt an Paulus. Der schreibt im 2. Korintherbrief in Kapitel 11, was Gott in seinem Leben alles zugelassen hat. Und die Liste, die er dort aufschreibt, ist nicht vollständig. Er war in Todesnöten, hat 5-mal 39 Geißelhiebe erhalten, wurde 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt, dreimal Schiffbruch erlitten, war auf seinen Reisen oft in Todesgefahr, hat Hunger, Durst gelitten und gefroren. Gott hat seinen Glauben auf die Probe gestellt und seinen Charakter geformt und geschliffen. Und kein Mensch hat mehr für die Ausbreitung des Christentums gearbeitet als Paulus, oder? Niemand. Und außerdem hat Paulus noch was beherrscht. Auch im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4, nur wenige Kapitel vor dem Kapitel 11, lesen wir, dass er gewusst hat, dass seine Bedrängnis, oder dass er das Gefühl gehabt hat, dass seine Bedrängnis nur leicht ist, weil er gewusst hat, dass sie zeitlich begrenzt ist und über alle Maßen von dem Gewicht der Herrlichkeit überwogen wird, die dadurch geschaffen wird. Paulus hat sie in Glaubensprüfungen freuen können, weil er den Perspektivenwechsel vollzogen hat, den Jakobus uns vermittelt. Er hat seinen Blick auf das Ziel gehalten und dadurch ist diese Freude gekommen. Freude über das, was Gott da an ihm tut. In Vers 12 lesen wir von noch einem weiteren Ziel, auf das wir blicken können und das uns Freude bereiten soll. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Du kannst in Glaubensprüfungen freuen, weil neben dem, dass du wächst, noch ein weiteres Ziel verfolgt wird. Du wirst fit gemacht für den Himmel. Die Herrlichkeit, die Bestand hat für die Ewigkeit, die wird hervorgebracht. Und du wirst die Krone des Lebens haben. Die Krone, die Leben ist, Leben in Fülle. Nicht die Harten kommen durch, sondern die, die ihren Blick auf Gott gerichtet halten. Er ist gut, du kannst ihm vertrauen. Nicht die Harten kommen durch, sondern die ihren Blick auf unseren guten Gott gerichtet halten. Du kannst ihm vertrauen, weil er dich liebt. Glaubensprüfungen sind bedrohlich, sie sind schmerzhaft, sie sind ja, teilweise ganz nah an unseren Grenzen oder wir haben vielleicht manchmal sogar das Gefühl, dass sie drüber gehen, aber sie haben ein gutes Ziel und einen guten Zweck. Sie sollen uns verwandeln, sie sollen Herrlichkeit hervorbringen und ich habe gesagt, was diese Herrlichkeit ist. Und sie sollen uns zu dieser Krone des Lebens bringen, die Krone, die Leben ist. Noch ganz kurz zum Schluss. Mit wem stehen wir fest in Glaubensprüfungen? Du kannst darauf vertrauen, dass Gott nichts entglitten ist, wenn du leidest. Das geschieht nicht zufällig oder willkürlich oder umsonst, sondern weil eben ein unglaubliches Ziel erreicht werden soll. Ein Ziel, das für die Ewigkeit Bestand hat, Bedeutung hat. Es passiert nicht zufällig, sondern Gott hat die Glaubensprüfung zeitlich begrenzt in deinem Leben zugelassen und er wird das so im Griff haben, dass es nicht über deine Grenzen geht, sondern er ist der, der das souverän kontrolliert und nicht über deine Grenzen geschehen lässt. Es wird nichts passieren, was du mit seiner Hilfe nicht tragen kannst. Wenn du Gott vertraust, wenn du dich darauf verlässt, dass Jesus Christus dein Herr und dein Retter ist, wenn du ihn liebst, dann kannst du sicher sein, dass er da ist. Dann, wenn du das Gefühl hast, du bist von Gott verlassen, dann kannst du sicher sein, dass er da ist. Wenn du dich von ihm verstoßen fühlst, wenn du denkst, es ist nur mehr finster um dich, dann kannst du sicher sein, dass er da ist. Wenn du glaubst, du kannst das Leben nicht mehr ertragen, du kannst es nicht mehr ertragen, diese Last dieses Lebens, das so eine Zumutung ist, dann kannst du sicher sein, dass Gott da ist. Warum kannst du dir das so sicher sein? Weil Gott dich liebt. Wie kannst du sicher sein, dass Gott dich liebt? Okay, das ist natürlich ja brutal, aber wenn man sich darauf einlässt, dann muss man auch durch. Dein Herr Jesus wurde von einem Jünger verraten und von einem anderen Jünger verleugnet. und alle haben ihn allein gelassen. Er hat unglaubliche Schmerzen getragen. Er hat unglaubliche Schmerzen getragen in seinen letzten Stunden am Kreuz. Und kurz vor seinem Tod hat er geglaubt, Gott Vater, Gott Heiliger Geist haben ihn verlassen. Gott Vater, Gott Heiliger Geist, mit denen er immer in vollkommener Einheit und ungetrübter Einheit gelebt hat. Er ist in dem Leid und in dem Schmerz geblieben, damit du sicher sein kannst, dass er dich liebt. Welchen Beweis brauchst du noch? Er hat alles für dich aufgegeben. Du kannst sicher sein, er liebt dich. Weil er standhaft geblieben ist, weil er durchgehalten hat, kann dich niemand mehr verurteilen. Er ist für dich gestorben und auferweckt worden und er sitzt jetzt an Gottes rechter Seite und tritt für dich ein. Was kann dich jetzt noch von seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? All das kann dir begegnen und vieles davon wird dir begegnen, weil Leid und Schmerz Bestandteil unseres Lebens sind. Aber du kannst standhalten, weil Jesus standgehalten hat. Es ist Gottes guter Plan für dich, den er da verfolgt. Er wird vollenden, was er in deinem Leben begonnen hat, das sagt er dir zu. Und du wirst Leben in absoluter Pracht, in Vollkommenheit und Herrlichkeit haben. Es wird einen neuen Himmel geben, es wird eine neue Erde geben. Und Gott wird in unserer Mitte wohnen, wir werden sein Volk sein. Es wird dann so sein, dass Gott alle unsere Tränen abwischt. Es wird keinen Schmerz mehr geben, kein Leid. Die Angstschreie werden nicht mehr zu hören sein. Es wird Leben in Fülle geben. Und wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du das aber haben willst, wenn du möchtest, dass du das erleben darfst, diesen Trost in Schmerz und Leid, dann kannst du ihn jetzt bitten, dass er dein Herr werden soll. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du bist gut und vollkommen. Danke, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Du möchtest, dass dein Charakter, dein Wesen, deine Herrlichkeit und Heiligkeit an uns sichtbar werden und in der Welt aufstrahlen. Bitte hilf uns in den harten Phasen unseres Lebens, unseren Blick auf das gute Ziel gerichtet zu halten, das du für uns im Sinn hast. Bitte stärke unseren Glauben und gib uns Standhaftigkeit. Und danke für die Zusage, dass du es bist, der das Gute, das in unserem Leben begonnen hat, zu Ende führen wird. Lieber Vater, dein Wille geschehe in unserem Leben. Amen.